Hier ist Dr. Ramona Volkert live von der 4. IAS-Conference in Sydney. Neben mir steht Dr. Hauke Walter vom Nationalen Referenzzentrum für Retroviren in Erlangen. Es geht primär um die virologischen neuen Erkenntnisse von dieser Resistenz. Besonders in der Diskussion waren da die zwei neuen Substanzklassen, die CCR5-Antagonisten und die Integrase-Hämmer. Bei den CCR5-Antagonisten wurden neue Resistenzen beschrieben auf diesem Kongress?
Ja, also man findet auch bei CCR5-Korezeptor-Antagonisten Resistenzen. Das ist ja ein nicht kompetitiver Hemmmechanismus, den diese Antagonisten haben. Die führen also zu einer Konformationsveränderung von dem CCR5-Molekül, sodass die eigentliche Binding-Site nicht abgedeckt ist. Und die Resistenz basiert darauf, dass eben Mutationen erzeugen, die eben die Bindungsaffinität an das GP120 im V3-Loop an diesen CCR5-Korezeptor wiederherstellen, sodass der wieder benutzbar wird. Also das gibt echte Resistenz.
Wie ist die Fitness dieser resistenten Viren?
Bisher gibt es keinerlei Hinweis darauf, dass die weniger fit sind, sondern die Daten zeigen, dass sie unverändert fit sind. Und ich sage mal, das hat man bei T20 auch mal gesagt, vielleicht ist das so, dass man noch nicht alles weiß, aber im Moment gibt es keinen Hinweis auf verminderte Fitness.
Beim klinischen Therapieversagen muss man unterscheiden, ist es eine echte Resistenz oder im Fall von den CCR5-Antagonisten kann es ja dann einen Tropismus-Shift auch geben. Wie ist es denn zu bewerten? Wie häufig ist das eine und das andere?
Echte Resistenz hat man bisher sehr selten gesehen. Klar, klinisch überwiegend war der Tropismus-Shift. Also wenn man dann Versagen gesehen hat, hat man in aller Regel die Selektion von X4-Tropenviren gesehen. Das mag natürlich daran liegen, dass man so Substanzen immer erstmal in der Salvage-Therapie einsetzt und dass da der Anteil der Leute mit X4-Tropenviren in Minoritäten einfach höher ist, sodass da eben auch eher was selektioniert werden kann. Aber überwiegend bisher Versagen durch Selektion von vorhandenen X4-Tropenviren.
Wie häufig ist der Tropismus-Shift? Da gab es ja in den Studien, glaube ich, auch retrospektive Analysen dazu.
Also da muss man ein bisschen unterscheiden, weil die Frage ist sozusagen, man macht ein Screening und man hat ja sehr schnell gelernt, dass dieser Shift passieren kann, hat dann versucht, ihn zu vermeiden, indem man beim Screening von vornherein nur R5-Tropenviren, also Leute mit R5-Tropenviren zulässt. Und da hat es überraschende Ergebnisse gegeben, als man dann die Baseline hinterher nachgetestet hat und gesehen, dass bis zu 10% der Leute, die beim Screening eben nur R5-Tropenviren hatten, dann auch X4-Tropenviren im Test hatten. Und die hat man dann auch untersucht und man kann klar das Versagen auch dazu assoziieren. Aber man hat auch festgestellt, dass bei weitem nicht die ganzen 10% immer versagt haben, weder virologisch noch immunologisch, und dass auch im virologischen Versagen immunologisch noch ein sekundärer Benefit da ist. Und das ist insofern interessant, weil das wohl bedeutet, dass es einen guten Grund gibt, dass diese Minoritäten eben nicht überwiegend im Plasma sind, sondern auch den R5-Tropenviren weniger, also unterlegen sind, also weniger fit oder weniger pathogen, dass man zumindest wohl auch nicht fürchten muss, dem Patienten zu schaden durch die Selektion einer höher pathogenen Variante.
Die zweite Substanzklasse, die hier stark diskutiert worden sind, sind ja die Integrase-Hämmer. Da gibt es schon erste Ideen, wie es da zur Resistenz kommt. Gab es da hier neue Daten?
Also man hat keine neuen Mutationen jetzt beschrieben, aber es gibt jetzt schon detailliertere Vorstellungen. Man unterscheidet zwischen zwei Resistenz-Pathways, die sich an zwei Key-Mutationen orientieren, an der Position 148 und 155, um die sich jeweils sekundäre Mutationen gruppieren. Die werden sowohl durch das Merck-Compound als auch durch das Gilead-Compound wohl selektioniert. Es gibt kleine Unterschiede, die aber in der Funktionalität jeweils hohe Kreuzresistenz zu dem anderen Compound hervorrufen. Das ist im Moment eigentlich alles.
Wie würden Sie denn die Resistenzschwelle einschätzen dieser neuen Substanzen?
Ja, gute Frage. Also sicher kann man sagen, wenn man nur diese eine Key-Mutation hat, dann ist das wohl schon resistent. Das sind dann so 10-fache Resistenzen in dem Bereich. Aber das ist wohl so, dass man sekundäre Mutationen dazu braucht, die dann ganz erheblich dazu beitragen, dass die Resistenz steigt. Also ist es sicherlich nicht nur eine, sondern 2 bis 3. Und ob sie dann so die Grenze erreichen oder die Schwelle erreichen, wie geboosterte PI, dass man wirklich noch mehr braucht, das wird sich dann zeigen. Aber 3, 4 würde ich mal schätzen im Moment.
Vielen Dank. Bitte.